Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Bergpredigt ist ja eines der bekanntesten Stücke in der Bibel, im Matthäusevangelium im 5. und in den folgenden Kapiteln. Die Predigt, in der Jesus ein Bild zeichnet, wie die Welt sein sollte oder sein könnte, und 2000 Jahre lang hat man immer darüber gestritten. Hat er das denn ernst gemeint? Sind diese Forderungen erfüllbar? Oder hat er einfach ein Idealbild an die Wand oder an den Himmel geschrieben, um den Menschen zu zeigen, wie es sein könnte? Den Konflikt werde ich heute Vormittag bestimmt nicht auflösen, aber euch vier Verse aus der Bergpredigt mal vorlesen, die auch ganz bestimmt nicht uninteressant sind. Jesus sagt da: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Liebe Schwestern und Brüder, da ist auf der einen Seite eine Forderung da und eine klare Aussage, wer vergilt was, aber auch zunächst einmal zwei ziemlich veraltete Begriffe. Wir verstehen sie zwar noch, aber wie sind sie zu füllen und leben sie vor allen Dingen noch, diese Begriffe? Ganz am Anfang, da übersetzt Luther: Habt Acht auf eure Frömmigkeit. So ein schönes, altmodisches Wort. Turnvater Jan, frisch, fromm, fröhlich, frei. Aber sagen wir das von uns selber? Geht es so leicht über die Lippen, dass wir fromme Menschen sind? Oder verwenden wir nicht lieber modernere, andere Begriffe? Wir tun das in der Kirche ja auch. Das Wort fromm wird gar nicht mehr so häufig verwendet. Man hat es ersetzt zum Beispiel durch Spiritualität. Aber, also ein spirituelles Leben, ein geistliches Leben, geistliche Übungen, das sind ja immer nur Teilaspekte. Da nimmt man sich Zeit, nimmt sich eine stille Zeit zum Beten, zum Losunglesen, zum Meditieren, was auch immer, und lebt so eine Spiritualität. Das wird an vielen Stellen so geübt und gelehrt und gemacht. Aber wenn ich den Begriff der Frömmigkeit nehme, dann umfasst er eigentlich nicht nur die Sphäre unseres geistlichen Menschen und das, was wir an geistlichem Leben tun, sondern die Frömmigkeit oder der fromme Mensch, das ist eine ganze Grundhaltung. Das umschreibt eine Geisteshaltung, die sich von Gott getragen und gehalten weiß. Wenn ich fromm bin, dann weiß ich, dass mich Gott umgibt. Dann weiß ich, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Dann weiß ich, dass er mich begleitet. Dann gehe ich geborgen durchs Leben. Und es ist für meine Begriffe fast schade, dass dieser Begriff so in den Hintergrund geraten ist. Und ich denke, auch Jesus hat ihn so verstanden, wenn er sagt: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um gesehen zu werden, sondern das ist ja keine geistliche Übung, sondern das ist etwas, was euer Inneres bewegt, erfüllt und trägt. Luther hat mit diesem Wort Frömmigkeit das im griechischen Text stehende Wort Dikaiosyne übersetzt. Das kann man auch mit Gerechtigkeit übersetzen. Da bekommt es dann nochmal eine ganz andere Bedeutung. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Das heißt, wie bin ich gerecht zu mir? Bin ich gerecht zu meinen Mitmenschen? Erfahre ich Gerechtigkeit? Und bin ich auch Gott recht, so wie ich bin. Und um diese Gerechtigkeit leben zu können, um gerecht zu sein, da ist natürlich klar, dass gewisse Spielregeln einzuhalten sind. Und da kommt auch Jesus schon mit dem nächsten veralteten Wort und umschreibt eine solche Spielregel, wenn du nun Almosen gibst. Wenn wir das Wort Almosen hören, dann haben wir eigentlich, zumindest geht es mir so, gleich ein Bild im Kopf. Da ist einer ganz weit unten, der die Hände aufhält, und einer, der aus freiem Willen etwas in diese Hände legt, aber im Vergleich zu dem, der das Almosen empfängt, ganz erhaben, ganz groß, ganz mächtig ist. Wir sagen es ja auch manchmal noch sprichwörtlich, naja, also Almosen kann ich nicht brauchen. Also ich meine, ich brauche ja auch Almosen, zum Beispiel fürs Therese-Stählin-Haus, weil ohne Almosen, sprich ohne Spenden, können wir den Erweiterungsbau nicht machen. Aber wir verbinden natürlich mit Almosen Pfennig, Cent, manchmal vielleicht ein Zehnerle. Aber so ein Almosen, wie ich für Stählin-Haus brauche, das ist schon ein ganzes Stück größer. Gleichzeitig ist aber der Begriff mit dieser Vorstellung da oben und da unten gar nicht richtig gefüllt. Das ist nämlich eine ganz interessante Beobachtung, dass in fast allen großen Weltreligionen die Verpflichtung für den, der hat, mit dem zu teilen, der nicht hat, festgeschrieben ist. Und das wird mit dem Wort Almosen umschrieben. Und damit kommt es ja auch wieder in Verbindung zu diesem Begriff der Gerechtigkeit oder der Frömmigkeit. Wenn es mir gut geht, dann will ich doch auch, dass es anderen gut geht und möchte an dem, was ich habe, teilhaben lassen, damit Leben gelingt. Und wenn das Almosen manchmal auch nur eine kleine Münze ist, gibt es kreative Umgänge damit. Einer meiner Vorgänger in einer anderen Gemeinde hat mal den Vorschlag gemacht, beim Klingelbeutel den Beutel abzumontieren, den Holzreifen zu lassen und unten ein grobmaschiges Netz einzunähen, dass in diesem Netz nur drin bleibt, was raschelt und das, was klingelt, runterfällt. Somit hat er gemeint, könne er, es war damals auch im Zuge einer Renovierungsmaßnahme, zu einem stillen Opfer die Gemeinde auffordern und damit mehr bekommen für diesen doch auch wirklich guten Zweck. Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ein schöner Satz, in dem er abgegrenzt hat, es wird sehr, sehr viel geredet über das, was gut ist, gut sein sollte, gut zu werden hat, aber solange es nicht Handlungen nach sich zieht, bleibt es nur ein Wort oder ein Gedanke und es wird nicht Wirklichkeit. Und so manche Hilfsorganisation hat sich dieses Kästner-Wort auch auf ihre Fahne geschrieben. Aber so gut dieses Kästner-Wort ist und auch in die Wirklichkeit passt und ich denke durchaus auch von den Worten Jesu gedeckt wird, hat es eine Weiterentwicklung erfahren. Im Jahr 1961 hat der weltbekannte Autor Georg Volkmar Graf Zedwitz Arnim, keiner von euch gehört, gell? Ich vorher auch nicht, ein Buch geschrieben mit dem Titel Tu Gutes und rede darüber. Dieses Buch gilt heute noch als Standardwerk der Public Relations. Also da ist natürlich jetzt ein deutlicher Gegensatz zu dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, tu Gutes und lass es dir nicht anmerken. Der Herr Graf in seinem Buch sagt, tu Gutes und häng's an die große Glocke. Es ist ja klar, dieses Werk, dieses Buch ist heute noch eben das Standardwerk der Public Relations, der Werbung. Und die Werbung, die hat ja einen ganz anderen Zielpunkt als ein normales menschliches Leben. Die Werbung möchte ja etwas verkaufen. Und wenn also eine Firma ein soziales Projekt sponsert oder ein Sportverein oder eine Sozialstation, dann möchte sie ja auch, dass das Auto mit dem Logo dieser Firma bedruckt wurde. Dann möchte sie gesehen werden, weil sie deutlich machen will, schau mal her, uns geht es nicht nur ums Geld, uns geht es auch darum, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Aber Werbung und der einzelne Mensch, Werbung und das füreinander Verantwortung empfinden und Verantwortung wahrnehmen, das sind ja zu Recht auch tatsächlich zwei Paar Stiefel. Jesus geht sogar da noch weiter. Also du sollst, wenn du Gutes tust, es nicht nur nicht an die große Glocke hängen oder ausposaunen lassen, sondern du sollst von deinem Inneren her so selbstverständlich handeln, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Auch dieser Satz ist interessant. Denn er hat natürlich Eingang gefunden in den ganz normalen Sprachgebrauch. Da hat die rechte Hand mal wieder nicht gewusst, was die linke macht. Aber hört ihr den Unterton? Das klingt gar nicht positiv. Da hat bei der Regierung das Verteidigungsministerium nicht Bescheid gewusst und der Finanzminister hat das Geld nicht bereitgestellt, obwohl es beide doch am gleichen Projekt gearbeitet haben, hat die rechte Hand nicht gewusst, was die linke Hand getan hat. Das hat eindeutig Kritik. Wenn man sowas sagt, gefällt es uns nicht. Ganz egal, wenn man den Satz hört, ist man nicht zufrieden. Und dann kann ihn sogar noch steigern. Die rechte Hand hat nicht gewusst, was die linke tut. Und wenn ich genau hingucke, habe ich ja gesehen, das waren zwei linke Hände. Und was soll man mit zwei linken Händen machen? Kommt ja überhaupt nichts zu Gange. Jesus meint es anders. Er möchte einfach in unseren Seelen so ein Stück Selbstverständlichkeit wecken. Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander, in der Verantwortung miteinander und füreinander. Und dass das gar nicht das Ergebnis großen Hin- und Her-Überlegens sein sollte, sondern ein natürlicher Vorgang, dass Menschen füreinander einstehen. Damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir das vergelten. Eben nicht vor den Menschen, sondern vor Gott soll es zählen. Er wird es dir vergelten. Bei unseren katholischen Geschwistern gibt es ja eine Dankesformel, die bei uns Evangelischen so gut wie nicht vorkommt, ne? Ich war ja auch in der Oberpfalz und in Niederbayern. Und da hat man es dann oft gehört. Vergelt's Gott. Vergelt's Gott. Und wie ich in Landshut war, bin ich mal mit einem Mann ins Gespräch gekommen, genau über diese Formulierung, vergelt's Gott. Weil ich habe da meine Vorbehalte. Bei mir klingt es so, also da tut mir etwas Gutes, und möchte sich beim Herrgott einen Sonderplatz erkaufen, indem er was Gutes tut. Das höre ich mit meinen evangelischen Ohren so hinter diesem Vergelt's Gott. Und das habe ich ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, na, so stimmt das nicht. Also das ist ganz einfach so, wenn du was herschenkst und der andere sagt, Dankeschön, dann hast du ja Gegenleistung. Weil an dem Dankeschön freist du dich ja. Wenn der aber sagt, vergelt's Gott, dann kriegst du für dein Geschenk von einem Menschen keine Gegenleistung, dann sieht er das wirklich so als von Herzen gegeben und auch nicht in der Erwartung einer Gegenleistung. Und bei Gott wird es gesehen. Aber ein besonderes Platz einkaufen tust du damit nicht. Also ich habe lang mit ihm über diese Definitionen diskutiert, weil ich es versucht habe zu verstehen, und ich gestehe, ich habe es auch verstanden. Aber trotzdem, bei allem, was Jesus sich von uns wünscht, von diesem offenen Herzen, das für andere da ist, von diesem Handeln, das eben nicht dadurch bestimmt ist, dass man eine Gegenleistung bekommt, mit dem Wort vergölz Gott, habe ich immer noch leichte Schwierigkeiten, aber vielleicht hört ihr das ja anders, wenn ich jetzt fürs Zuhören vergölz Gott sage. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.